Ich lese für den Gottesdienst heute, für die Predigt aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, ab Vers 8. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Thron und erschreckt nicht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht, wie so eure Wohnung ausgestattet ist, aber es gibt ja so manchmal so Schilder und Accessoires, die man sich so in seine Wohnung hängt, wo gewisse Dinge draufstehen, wo man sagt, das ist für unsere Familie wichtig. Ich habe mal was aus unserer Küche mitgebracht heute Morgen. Das sieht man wahrscheinlich nicht ganz hinten, aber ich lese es euch vor. So groß ist das Schild, was sich bei uns in der Küche befindet, und da steht ganz oben drüber, wir sind eine Familie. Damit wir daran erinnert werden, dass wir eine Familie sind. Nee, das vergessen wir schon nicht. Aber drunter steht halt immer eine Zeile, ein Satz, wo es darum geht, wie es in der Familie zugehen soll. Sind füreinander da, umarmen uns jeden Tag, lachen gerne viel, halten zusammen, teilen unsere Sorgen, sagen Bitte und Danke, vergeben und vergessen, probieren Neues aus, zeigen Respekt, hören immer zu, machen aus allem das Beste. Ob uns das immer gelingt, weiß ich nicht. Das ist auch von dem schwedischen Möbelhaus, da standen diese Sprüche so drauf, sah halt schick aus, deswegen hat man sowas. Aber natürlich erinnert das eine Familie auch daran, was es bei uns so als Familienkultur geben soll. Hier stehen ja so viele positive und gute Sachen drauf. Und Ähnliches habe ich gerade vorgelesen, aber aus der Bibel. Dort waren andere Worte drin wie barmherzig sein, demütig sein, einander vergeben, dem Guten nachjagen. Das heißt, auch in der Bibel gibt es sowas, das nennt man sogar so Haustafeln, also so eine Ordnung für die Familie. So sollt ihr miteinander umgehen, wenn ihr euch trefft. Und das schreibt Petrus an die Christen und sagt, das gilt für euren Alltag. So sollt ihr zusammen leben. Richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus und tut Gutes. Und die ganzen Sachen, die ihr so nennt, barmherzig sein, Mitgefühl zeigen, deutet ja darauf hin, es gibt Dinge, die schwierig sind. Sowas wie Streit in der Gemeinde. Es gibt Schmerzen. Es gibt Fehler, es wird auch Böses geben. Aber das soll, obwohl es das gibt, nicht unseren Umgang bestimmen. Deswegen brauchen wir Vergebung, deswegen brauchen wir Dinge, wo man sagt, okay, eigentlich wäre es gerade dran, dass ich anbrülle für irgendwas, was mich nervt, aber ich vergebe dir. Und dann geht es anders weiter. Und diese Erinnerung brauchen wir immer mal wieder zu sagen, es gibt so ein paar Regeln, nach denen wir uns richten. Und wir richten uns aber auf das Ziel aus, auch in der Gemeinde. Und deswegen ist die Frage, die ich heute stellen will, wofür ist denn eigentlich Gemeinde da? Was ist das Ziel von Gemeinde? Und ich will das mit zwei Richtungen, mit zwei Gedanken mit euch teilen. Das eine erstmal, wenn wir uns treffen als Gemeinde, so nach innen hin, im Miteinander, wie wir leben. Und dann eben, wir haben ja auch viel außerhalb der Gemeinde zu tun, wie geht denn das dann, wenn wir Menschen auf Arbeit begegnen oder im Alltag, die nicht zur Gemeinde gehören, wie gehen wir da miteinander um? Gemeinde nach innen, warum gibt es das? Warum, wie können wir miteinander leben? Und wir sind dazu zwei Beispiele, zwei Bilder eingefallen, was Gemeinde mit Familie und mit Mammutbäumen zu tun hat. Darüber will ich als erstes reden. Das erste ist ein Bild, das kommt auch in der Bibel häufiger vor, dass Gemeinde ist wie eine Familie. Aber jetzt nicht so Ein-Kind-Familie oder Zwei-Kind-Familie, sondern eher wie eine Großfamilie. Da gibt es eben ganz kleine, die wir gerade in den Kindergottesdienst geschickt haben, oder noch kleinere, die schon da drüben gewartet haben. Und Leute, die eben etwas älter sind, beziehungsweise schon ganz schön alt, so die 80 überschritten haben. Einfach alle Generationen sind da zusammen. Und Petrus schreibt an die Gemeinde und sagt, wisst ihr, die Regeln sind dafür, wie man in der Familie umgeht, wie man unter Geschwistern miteinander umgeht. So, jetzt weiß ich nicht, ob du Geschwister hast. Vielleicht hast du es aber mindestens gesehen, manche lächeln schon so. Geschwister, das ist so eine Sache. Man verbringt viel Zeit miteinander, mindestens wenn man klein ist, noch zu Hause wohnt. Das ist mal weniger gut, aber man ist eben Familie. Manchmal ist das auch herausfordernd. Aber man streitet zusammen, man liebt zusammen, man feiert und vor allen Dingen auch man hält zusammen. Das ist eben herausfordernd, gerade wenn Menschen auf engem Raum zusammen wohnen, weil man kann nicht voneinander wegrennen. Daher sind doch immer Beziehungen mit engen Leuten herausfordernd. Zu unserer Gemeinde gehören jetzt knapp 400 Leute. Wenn wir sagen, wir sind eine große Familie, braucht es natürlich für uns auch Zeiten, weil wir uns nicht jeden früh treffen, wo wir uns regelmäßig begegnen. Also auch zum Gottesdienst hingehen. Am besten ganz oft, damit man eben die Menschen trifft, die meine Geschwister sind, die zu meiner Familie dazugehören. Jetzt kann ich engere Beziehungen vielleicht mit 10, 15, 20 Leuten haben. Bei 50 wird es schon schwierig, bei 400 geht es auf keinen Fall. Das heißt, Christen brauchen auch sowas wie kleinere Gruppen und Kreise, wo die sich eben in einer kleineren Runde treffen, um sich nicht aus dem Weg zu gehen, zu sagen, hier habe ich jemanden, dem kann ich von meinem Leben was erzählen, der kann für mich beten, der sagt aber auch mal, du, ich denke, du bist da gerade hier auf dem falschen Weg. Und wir können genau das üben, was man auch in der Familie übt, einander vergeben, miteinander Leben teilen, zusammen feiern. Und Großfamilien, die brauchen Zeit und die machen auch an der einen oder anderen Stelle Mühe, aber nur so, wenn wir nicht voreinander wegrennen, sondern immer wieder auch aufeinander zugehen, können wir auch im Glauben wachsen und reifen. Kleiner Ausblick auf nach den Sommerferien. Im September werden wir 4 Wochen lang aus der Apostelgeschichte lesen. Im Gottesdienst wird es immer eine Predigt dazu geben und in der Woche wollen wir uns in kleinen Gruppen als Gemeinde zum Bibellesen treffen. 2 Gruppen soll es in Schönbrunn, 2 in Falkenbach geben. Du bist herzlich dazu eingeladen. Klammer zu, Werbung Ende. Ich komme zu den Mammutbäumen. Ein Pastor hat einmal eine Ansichtskarte von einem Freund bekommen, der unterwegs war, der auf Reisen war. Und dort waren Mammutbäume aus Kalifornien darauf abgebildet. Und über die hatte er gestaunt. Zum einen, weil das richtig massive und mächtige Bäume sind. Mammutbäume, die alt sind und die waren so knapp 4000 Jahre alt, die sind richtig stabil und groß. Ungefähr so alt, wie als Abraham aus seinem Land auszog und dann nach Kanaan ging. So alt sind diese Bäume. Und dann zeigt diese Karte, dass unten in diesen Baum, in den Mammutbäumen, die ausgehöhlert sind, so eine Art Tor, und dort konnte man mit dem Auto durchfahren. Und die Bäume stehen immer noch und man konnte da durchfahren, da kannst du dir ungefähr die Dimension der Größe von diesen Mammutbäumen vorstellen. Was ist bei Mammutbäumen interessant? Was hat es mit Gemeinde zu tun? Warum nutze ich das als Beispiel? Das eine ist, die stehen einfach ganz gerade, als ob da jemand so das Senkblei daneben gehalten hätte und da wachsen die nach oben. Das muss so sein, sonst würden die dieses ungeheure Gewicht, auf dem die stehen, weil die echt massiv sind, nicht aushalten können. Das zweite ist, die Borke dieser Bäume, die schwitzt eine ganz eigentümliche Säure aus und diese Säure, die schützt die Bäume. Alle Schädlinge rennen davor weg. Das heißt, der Borkenkäfer sind für die Mammutbäume jetzt nicht unbedingt das Problem und das gehört zum Geheimnis der Kraft und der Gesundheit dieser Bäume. Und das dritte ist, ab und zu rauscht da auch mal so ein Sturm durch bei diesen Mammutbäumen und da geht eben auch mal ein Wipfel verloren oben und die können dann neue Wipfel bilden. und heranwachsen, auch wenn da oben mal die Krone irgendwie weggeht. Und das Letzte und Entscheidende ist, diese Mammutbäume, die kommen nur in Gruppen vor. Und das ist das Grundgeheimnis dieser Bäume. Die haben gar nicht so tiefe Wurzeln, also sind so keine Tiefwurzler so richtig in die Erde rein. Die sind eher mit ihren Wurzeln an der Oberfläche, aber die verflechten ihre Wurzeln so miteinander, dass die richtig gut und massiv halten können. Für mich liegen da die Vergleiche für Gemeinde absolut da. Das sind viele. Kein Christ ist allein irgendwie unterwegs oder Glaube geht da auch verloren. Wir brauchen gegenseitig auch in echten Beziehungen miteinander zu leben, voneinander zu wissen, füreinander zu beten, damit wir standhalten können. Leben ist eben nicht immer einfach. Es ist herausfordernd. Wir brauchen andere, die uns in guten und schlechten Zeiten auch begleiten. Das nächste ist, die stehen aufrecht und gut und wachsen gut. Wir brauchen Gemeinde, um in Gottes Liebe, in Jesus verwurzelt zu werden und zu bleiben. Jede Woche neu zu hören, du bist geliebt von seiner Gnade. Egal, was schief geht, was gut gelungen ist in dieser Woche, aber er liebt dich und du darfst in dieser Gnade wachsen, weil er für dich gestorben ist. Und das Geheimnis ist dann irgendwie, die Menschen, die Christen werden durchgetragen. Wir nennen das, wir erleben Gottes Segen. So wie diese Säure, ne? Das gibt auch Ungeziefer, es gibt schwierige Sachen, aber wir erleben, Gott hat mit uns einen Weg, auch wenn es manchmal schwierig ist. Es ist ja nicht immer einfach, das Leben, aber Gebet und Gemeinschaft hilft uns dadurch. Und die ganzen Gaben, die Gott uns schenkt, auch wie wir heute Abend mal feiern, es ist ein Geheimnis, dass wir uns von Gott beschenken lassen und das unseren Glauben stärkt. Und egal welcher Sturm tobt, wir stehen zusammen. Deshalb immer wieder die Einladung. Schön, dass du heute da bist. Such immer wieder die Gemeinschaft mit Christen auf. Bleib nicht allein, damit du fest wächst in der Liebe Gottes. Und das Zweite habe ich ja gesagt, wir leben einen Teil unserer Zeit in Gemeinde, aber einen großen Teil natürlich auf Arbeit, außerhalb von Christen. Wie geht es dazu? Und ich will zwei Gedanken von Petrus herausgreifen, die er sagt. Er sagt zum einen, seid bereit, von deinem Glauben, von eurem Glauben zu reden und zu erzählen, von der Hoffnung, die in euch lebt. Und das Zweite, führe ein gutes Leben und wenn es nötig ist, dann leide auch für eine gute Sache, selbst wenn Leute Schlechtes über dich sagen. Als Christ sind wir gefordert, von Jesus zu reden und das widerspricht erstmal unserer Kultur. In der Kultur, in der wir leben, ist es üblich, dass man nicht über den Glauben spricht. Das würde dir in anderen Kontinenten ganz anders gehen, aber bei uns ist es so, in Europa, über Glauben spricht man nicht. Jeder darf seinen Glauben haben, du darfst glauben, was du denkst, ist okay, solange du nicht davon sprichst. Petrus sagt aber, redet davon. Jesus sagt, seid Salz, seid Licht dieser Welt. Und rede davon, nicht alles, was du gut kannst und was dir gut gelingt, sondern rede von der Hoffnung, die in dir ist. Rede von Jesus, der in dir und mit dir lebt. Rede von ihm, nicht von dir. Und das reicht doch schon. Und dafür zwei Dinge, zwei Hilfen. Das erste ist, bete um Gelegenheiten. Bete darum, dass Gott dir Gelegenheiten schenkt, wo das ganz natürlich entsteht. Niemand mag unangenehme Menschen, die einfach ungefragt sagen, kennst du Gott? Und dann ist das unpassend in der Situation, alle finden es irgendwie doof. Bete um Situationen, wo du sagst, das ergibt sich einfach. Oder hier ist eine Tür offen und da will ich natürlich von meinem Glauben reden und sagen, Gott hat mir da durchgeholfen, ich will dir erzählen, wie das geht. Und das Zweite ist, weil es nicht natürlich ist in unserer Kultur, müssen wir das natürlich üben. Es gibt nichts Besseres, als wenn du kleine Gruppen hast, wo du mit Christen zusammen bist, die dasselbe glauben wie du, wo du das lernen kannst, wo du erstmal anfängst, weißt du, ich habe diese Woche mit Gott das erlebt. Und erzählst das in der Gruppe, da wird erstmal kein Widerspruch kommen, da glaubt man alle das Gleiche. Das wird aber anders sein, wenn du rausgehst und in einer Gruppe bist, wo Leute nicht an Gott glauben, wo die mit Jesus keine Erfahrung gemacht haben. Übe das, bete für Gelegenheiten und dann traue dich, und das erfordert Mut natürlich, dass du von deinem Glauben erzählst, von deinem Glauben an Jesus. Und das Dritte ist natürlich, Petrus und seine Gemeinde, an die er schreibt, die kennen Verfolgung. Die wissen, wie das ist, zu leben als Christen und dafür verfolgt zu werden. Vielen Christen auf der Welt geht es so. Unsere Situation ist es nicht. Aber Glaube wird ganz praktisch, wenn du Menschen etwas Gutes tust und sagst, selbst wenn die dir das Leben schwer machen. Ein Beispiel. Stell dir vor, du bist auf Arbeit und du hast dort viele Arbeitskollegen, mit denen du zu tun hast, oder nimm die Schule her, wenn du noch in die Schule gehst. Und du versteckst deinen Glauben nicht. Wenn du isst, betest du davor, du redest auch hin und wieder, dass du zur Gemeinde gehst. Und da gibt es so diesen einen oder anderen Kollegen, der das einfach nicht abkann. Der dir das Leben auf Arbeit sprichwörtlich zur Hölle macht. Unwahrheiten über dich sagt, der Infos vom Chef kriegt, die er dir bewusst nicht weitergibt und du erfährst es dann hintenrum. Oder der hinter dir schlecht redet, hinter deinem Rücken und dich schlecht macht. Woran zeigt sich Christsein in dieser Situation? Segne die euch verfolgen. Betet für die, die euch Schlechtes tun. Mein Herz sperrt sich natürlich absolut dagegen, solchen Leuten, die mir solches Zeug antun, Gutes zu tun. Meine erste Reaktion wäre natürlich, die Leute anzubrüllen oder was auch immer du tun würdest. Deswegen brauchen wir auch da als erstes Gebet sagen, Herr, das ist Unrecht, was mir passiert und es nervt mich. Aber ich will Gutes über diese Person aussprechen. Im Gebet will ich sie segnen. Herr, du kennst sie, du kennst ihn. Du weißt, warum er das tut. Und dann lerne, dass du nichts Schlechtes über sie, über ihn sagst. Denn die Bibel fängt ja genau dabei an und sagt, weißt du, es gibt keinen Menschen, der nach Gott fragt. Es gibt keinen Menschen im tiefsten Innern, der Gutes tut. Wir alle rennen vor Gott weg. Und Gott ist trotzdem ans Kreuz gegangen und hat gesagt, obwohl keiner nach mir fragt, ich liebe die Menschen und deswegen gebe ich mein Leben. Deswegen segne ich euch. Das ist das Herz von Jesus, uns zu segnen. Und wir dürfen davon etwas annehmen und darin wachsen, dass wir sagen, ja, auch wenn mir Leute Schlechtes tun, ich will lernen, für sie zu beten, ihnen Gutes zu tun. Ansonsten sind wir auch nicht anders wie alle anderen Leute. Es gibt immer Gruppen, die dir gut gesinnt sind und dir Gutes tun. Aber das Evangelium fordert uns heraus, auch denen Gutes zu tun, die uns nichts Gutes tun. Und vielleicht reicht dann nicht ein einmaliges Gebet aus, sondern du darfst jeden Tag lernen, neu für die Person zu beten, bis sich etwas ändert. Kommt zum Schluss. Wir sind berufen, den Segen zu ererben. Das heißt, Jesus ist in unser Leben getreten. Und wir werden erinnert am Ende jedes Gottesdienstes, wenn ich alle in der Gemeinde segne, zu sagen, der Segen Gottes, der liegt schon auf uns und wir können ihn uns jede Woche neu zusprechen. Du bist von Jesus geliebt und wir brauchen diese Liebe, diesen Segen immer wieder neu, dass er ausfließt, wie bei so einem Mammutbaum, in die Gemeinschaft, in die Leute hinein, mit denen wir verbunden sind. Das ist zuerst die eigene Familie, die Menschen, mit denen wir zusammenleben, die Arbeit, die Gemeinde. So können wir Salz und Licht sein, ein Licht in diese Welt hinein. Aber ohne Gott ist das nicht möglich. Aber mit ihm wird sich auch unser Herz verändern. Amen.